Die ist in dem Ordner Gottesdienste.
Und da ein Datum von heute.
Die Technik. Gut, in der Zeit kann ich schon mal husten. Ich fange aber trotzdem schon mal an und hoffe, dass es dann im Laufe meines Redens irgendwann funktionieren wird. Wer von euch war schon mal in der Situation, dass er seinen Schlüssel gesucht hat? Ziemlich viele. Mir ging es auch schon so. Ich habe eine in meiner Familie, die ist ziemlich nah mit mir verwandt, nicht blutsverwandt, und weiter möchte ich nicht drauf eingehen. Die sucht immer, bevor sie zur Tür rausgeht, ist sie auf der Suche nach ihrem Schlüssel. Man weiß, man möchte gehen, aber man weiß, man muss noch ungefähr 5 Minuten Schlüssel suchen mit einplanen. Und wenn du auch eine dieser Personen bist, beziehungsweise wenn du auch schon mal deinen Schlüssel gesucht hast, dann weißt du, wie wichtig Schlüssel im Leben sind. Denn Schlüssel ist ein Werkzeug, der uns hilft, die Türen zu öffnen, um an die Orte zu gelangen, an denen wir gerne wären. Also wer schon mal seinen Schlüssel gesucht hat, weiß, wie wichtig Schlüssel sind. Wir brauchen die. Letzte Woche hat Anderle davon erzählt, dass unser Leben gleicht einem Menschen, der in einem Flugzeug sitzt, das sich im Sturzflug befindet, das abstürzt. Und dein und mein Leben ganz am Anfang und von Anfang an glich dieser Situation. Wir sitzen in einem Flugzeug und dieses Flugzeug stürzt ab. Und er hat gesagt, das Wichtigste, was wir in dieser Situation brauchen, ist nicht der Cocktail oder die Decke von der Stewardess, von dem Flugbegleiter, sondern das Wichtigste, was wir in diesem Moment brauchen, ist ein Fallschirm. Und wenn du Jesus in dein Leben aufgenommen hast, wenn du Jesus als deinen Herrn und Erlöser angenommen hast, dann hast du mit ihm diesen Fallschirm angezogen, der dich vor dem sicheren Aufprall bewahrt. Also der Schlüssel zum Vater wurde uns gegeben durch Jesus, seinen Sohn, der uns gerettet hat vor dem Leben ohne ihn, vor dem Leben in der Hölle. Aber was ist die Tür, die jeder Mensch in seinem Leben öffnen möchte? Was ist die Tür, die du und ich in meinem Leben, in deinem Leben, die wir öffnen möchten? Haben wir die erste Folie? Ja, das ist okay. ein Philosoph aus Frankreich, aus dem 17. Jahrhundert, der heißt Blaise Pascal, der sagt, dass alle Menschen das Glück suchen. Das gilt ohne Ausnahme. Welch unterschiedliche Mittel sie auch anwenden, alle dienen diesem Ziel. Der Wille macht nicht den kleinsten Schritt ohne dieses Ziel. Das ist das Motiv jedes Handelns, jedes Menschen, sogar derer, die sich erhängen. Also die Sache, die jeder Mensch sucht, die Tür, die jeder Mensch öffnen möchte, ist die Tür zum Glück. Und wenn ich Amerikaner wäre und etwas kitschig drauf, dann hätte ich die Predigt genannt, der Schlüssel zum Glück. Aber ich bin nicht Amerikaner, deshalb heißt sie anders. Das, wonach jeder Mensch sucht, oh, das ist ganz lieb. Das, wonach jeder Mensch in seinem Leben sucht, und ich stimme da mit diesem Philosophen überein, ist, jeder Mensch will glücklich sein. Und egal, was du tust, selbst wenn du dich erhängst, sagt er, ist eigentlich das dein Motiv. Du möchtest einer Situation entgehen, die hoffnungslos erscheint, die du nicht ertragen kannst, und du suchst eine bessere Situation. Die Herrenhuter Brüdergemeinde, die gibt jedes Jahr eine Jahreslosung raus. Und die ist dieses Jahr in Psalm 73, Vers 28. Und da heißt es, Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Und so heißt die Predigt heute. Und wir wollen uns diesen Psalm heute genauer anschauen. Ich lese den am Anfang vor. Den Psalm, den schreibt Asaf, und er schreibt, lauter Güte ist Gott für Israel, für alle Menschen mit reinem Herzen. Ich aber, fast wären meine Füße gestrauchelt. Beinahe wäre ich gefallen, denn ich habe mich über die Prahler ereifert. Als ich sah, dass es diesen Frevlern so gut ging. Sie leiden ja keine Qualen. Ihr Leib ist gesund und wohlgenährt. Sie kennen nicht die Mühsal der Sterblichen. Sie sind nicht geplagt wie andere Menschen. Darum ist Hochmut ihr Halsschmuck. Wie ein Gewand umhüllt sie Gewalttat. Sie sehen kaum aus den Augen vor Fett. Ihr Herz läuft über von bösen Plänen. Sie höhnen und was sie sagen ist schlecht. Sie sind falsch und reden von oben herab. Sie reißen ihr Maul bis zum Himmel auf und lassen auf Erden ihre Zunge freien Lauf. Darum wendet sich das Volk ihnen zu und schlürft ihre Worte in vollen Zügen. Sie sagen, wie sollte Gott das merken? Wie kann der Höchste das wissen? Wahrhaftig, so sind die Frevler. Immer im Glück häufen sie Reichtum auf Reichtum. Also hielt ich umsonst mein Herz rein und wusch meine Hände in Unschuld. Und doch war ich alle Tage geplagt und wurde jeden Morgen gezüchtigt. Hätte ich gesagt, ich will reden wie sie, dann hätte ich an deinen Kindern Verrat geübt. Da sann ich nach, um das zu begreifen. Es war eine Qual für mich. Bis ich dann eintrat ins Heiligtum Gottes und begriff, wie sie enden. Ja, du stellst sie auf schlüpfrigen Grund. Du stürzt sie in Täuschung und Trug. Sie werden plötzlich zunichte, werden dahingerafft und nehmen ein schreckliches Ende. Wie ein Traum, der beim Erwachen verblasst, dessen Bild man vergisst, wenn man aufsteht. Mein Herz war verbittert. Mir bohrte der Schmerz in den Nieren. Ich war töricht und ohne Verstand, war wie ein Stück Vieh vor dir. Ich aber bleibe immer bei dir. Du hältst mich an meiner Rechten. Du leitest mich nach deinem Ratschluss und nimmst mich am Ende in Herrlichkeit auf. Was habe ich im Himmel außer dir? Neben dir erfreut mich nichts auf der Erde. Auch wenn mein Leib und mein Herz verschmachten, Gott ist der Fels meines Herzens und mein Anteil auf ewig. Ja, wer dir fern ist, geht zugrunde. Du vernichtest alle, die dich treulos verlassen. Ich aber, Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Ich setze auf Gott, den Herrn, mein Vertrauen. Ich will all deine Taten verkünden. Das ist der Psalm 73. Und in den ersten 16 Versen sehen wir, wie Asaf sich beschwert. Es ist eine einzige Beschwerde über seine Situation. Er sagt, die, die Gott ehren, denen geht es gut, denen geht es schlecht, das ist seine Klage. Und die, die Gott nicht ehren, denen geht es gut, die häufen Reichtum auf Reichtum. Er sagt, ich ehre Gott und es bringt mir nichts. Er sagt, Gott, ich bin dir doch treu und trotzdem werde ich gequält und gezüchtigt jeden Tag. Hier stimmt doch irgendwas nicht. Gott, auf dich, sagt er indirekt, ist kein Verlass. Obwohl ich tue, was du sagst, geht es mir schlecht. Und Asaf, das kann man hier auch rauslesen, er kommt aus dem Hintergrund, er ist ein Jude und er ist geprägt von der Theologie und von der Lehre von Segen und Fluch, sprich Asaf, und das ist auch ganz legitim, das hat Mose ihnen auch gelehrt. Asaf ging davon aus, wer Gott nachfolgt, der wird in diesem Leben Lohn haben, der wird in diesem Leben gesegnet sein und wer Gott verachtet, der wird eben die Frucht davon tragen, dem soll es schlecht ergehen. Und er sieht jetzt eben etwas, das nicht mit seiner Theologie übereinstimmt. Asaf hat die Perspektive, guter Mensch, Segen von Gott, schlechter Mensch, kein Segen von Gott. Und zwar ist seine Perspektive gerichtet auf diese Welt, auf sein Leben, diese 90 Jahre, die er hier verbringen wird. Und er sagt am Anfang dieses Psalms, rückblickend auf diese Zeit, in der er sich befindet, diese Perspektive hätte mich fast zu Fall gebracht. Er sagt in Vers 2, ich aber, fast wären meine Füße gestrauchelt, beinahe wäre ich gefallen. Deshalb habe ich heute ganz am Anfang für uns eine Aufforderung. Du darfst gerne klicken. Und das ist, erkenne die Realität. Ganz am Anfang die Frage an dich und für mich. an dich und an mich. Kennen wir die Versprechen, die Gott uns gegeben hat? Wissen wir, was Gott uns zugesagt hat? Wir hatten vor ein paar Monaten eine Predigtreihe, die hieß Verheißungen. Da ging es um die Dinge, die Gott uns fest zusagt, auf die wir uns stellen können, wo wir ein Haus drauf bauen können. Die Frage an dich und an mich ist, wissen wir, was Gott uns verspricht? Weißt du, was Gott dir verspricht und worauf du hoffen darfst und sollst? Beruhen deine Erwartungen, beruhen meine Erwartungen auf den Zusagen Gottes oder beruhen meine Erwartungen auf meinen Wünschen? Die Zusagen, die du von Gott hast, gründen die sich auf sein Wort oder gründen die sich auf den Wunsch, den du in dir hast? Und ich glaube, dass Asaf am Anfang eine Vorstellung von Gottes Zusagen hatte, die nicht den Zusagen Gottes entsprochen haben. In dem Text erkennen wir, dass Asaf davon ausgeht, dass er ein gesegnetes Leben haben wird, wenn er Gott nachfolgt. Und das hat ihn so zerfressen, das hat ihn so zum Grübeln gebracht, das hat ihn so innerlich zerrissen. Und hier möchte ich erstmal ein ganz großes Ja bringen am Anfang. Ja, Gott verspricht dir Heilung von jeder körperlicher und seelischen Krankheit. Das verspricht Gott in seinem Wort. Das tut er. Und er verspricht dir ein Leben frei von Leid, frei von Traurigkeit und frei von Schmerz. Das ist eine Zusage, die wir von Gott haben, ein Versprechen. Und ja, er schenkt uns das schon auf dieser Welt. Wir, also ich kann es für mich sagen, ich habe unendlich viele Gründe, dankbar zu sein. Ich habe eine Familie, die gesund ist. Ich habe eine Arbeitsstelle mit Kollegen und einem Chef, die mich alle achten, die mir Freiraum lassen, die mich gern haben. Ich habe Freunde. Ich habe so viel Grund zur Dankbarkeit. Und das ist, weil wir einen barmherzigen Gott haben, weil wir einen gnädigen Gott haben, weil wir einen guten Gott haben, der uns beschenkt, der gerne gibt. Aber an diesem Punkt auch ein Nein. Er verspricht uns diese Dinge nicht alle hier auf dieser Welt. Er verspricht dir nicht, dass du auf dieser Welt schon frei von jeder körperlichen und jeder geistlichen Krankheit wirst. Er verspricht dir nicht Freiheit von Leiden auf dieser Welt. Er verspricht dir nicht Freiheit von Traurigkeit und von Schmerz auf dieser Welt. Er verspricht es zwar, aber er verspricht es mit einem anderen Blickwinkel. Er verspricht es mit einem Blick auf die Ewigkeit. Und ja, er schenkt uns das in diesem Leben ganz viel. Also ich habe viel Grund, dankbar zu sein. Aber nein, er verspricht es uns nicht in diesem Leben. Ansonsten hätten Paulus, die Apostel, die ersten Christen und ganz viele von uns hier in diesem Raum irgendwas gewaltig falsch gemacht. Weil wir erleben das immer wieder, dass wir in Situationen sind, die eben noch nicht frei von jedem Leid sind, frei von jeder Traurigkeit, sondern wir durchleben das alles. Und es ist in Ordnung so. Also der Knackpunkt ist der Blickwinkel. Ich habe hier was mitgebracht. Ich will heute Morgen, das ist ein 10-Euro-Schein, ich tausche heute Morgen 10 Euro gegen 1 Euro. Wer mir jetzt der Erste, der kriegt's, wer mir jetzt einen Euro bringt, der kriegt die 10 Euro von mir. Ich wusste es. Also ich habe das auch schon meiner, also hier ist einer, ich will nur einen haben. Hier ist 1 Euro. Ich wusste schon in der Vorbereitung, dass es Julian sein wird. Frag mich nicht, warum Julian, aber ich wusste es einfach. Also ich habe jetzt mit Julian einen Tausch gemacht. Julian hat von mir 10 Euro bekommen und ich habe 1 Euro bekommen. Wer von euch ist der Meinung, dass der Julian einen guten Tausch gemacht hat? Wer von euch ist der Meinung, dass wenn es 1 Million Euro gegen 1 Euro gewesen wären, das noch ein besserer Tausch gewesen wäre? Wird irgendjemand den Julian dafür auslachen und für dumm erklären, weil er jetzt diesen 1 Euro gegen die 10 getauscht hat? Ich glaube nicht. Was meinst du? Nee, es ist deins. Es gehört jetzt dir. Du hast einen guten Tausch gemacht. Worauf will ich hinaus? Du darfst klicken. Wir lesen in der Bibel in Römer 8, 18. Im Übrigen meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen und an der er uns teilhaben lassen wird. Und im Korinther steht, denn die Nöte, die wir jetzt durchmachen, sind nur eine kleine Last und gehen bald vorüber. Und sie bringen uns etwas, was von unvergänglicher und viel größerem Gewicht ist, eine unvorstellbare und alles überragende Herrlichkeit, die nie vergeht. Und Johannes schreibt, in Johannes lesen wir, wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Und unsere Perspektive ist ganz oft die, dieser eine Euro, das ist alles, was ich hab. Nimm mir diesen Euro nicht weg. Nimm mir diesen Euro nicht. Du kannst mir nicht meinen Euro nehmen. Das ist das Wertvollste, was ich hab. Ich sehe nur das und das habe ich in meiner Hand. Und vor dir steht jemand und bietet dir die Millionen und du sagst, nein, ich will meinen Euro behalten. Du kannst nicht von mir verlangen, dass ich meinen Euro hergebe. Und du erkennst nicht, welcher Wert dir geboten wird. Und ich erkenne nicht, an was ich mich gerade festhalte. Und das ist die Perspektive. Wir müssen Schritt zurücktreten. Wir dürfen nicht nur auf unseren Euro, auf unser Leben, das wir hier in dieser Zeit haben, auf diese 80 Jahre, die uns unglaublich lang erscheinen, dieser eine Euro, der einem kleinen Kind als unendlich wertvoll erscheint, wir dürfen nicht nur auf diesen Euro schauen, sondern Gott bietet uns die Millionen. Gott bietet uns ewiges Leben. Gott bietet uns was, das unwahrscheinlich, unglaublich viel größer ist als dieser eine Euro. Und wir müssen einen Schritt zurückgehen. Und wenn wir dann schauen, ein Euro, eine Million, dann ist die Entscheidung nicht mehr schwer. Was lässt du los? Asaf schreibt weiter, dann sah ich nach. Um das zu begreifen, es war eine Qual für mich. Es war eine Qual für mich, drüber nachzudenken, wie ungerecht doch das alles hier ist, sagt er. Und dann sagt er, bis ich dann eintrat ins Heiligtum Gottes und begriff, wie sie enden. Also es gibt in diesem Psalm einen Wendepunkt. Und dieser Wendepunkt tritt ein, als Asaf in das Heiligtum eintritt, als Asaf in Gottes Gegenwart kommt, als Asaf Gott begegnet. Sein Blickwinkel verändert sich. Er sieht nicht nur auf das Leben, das er hier hat und die Ungerechtigkeit, die ihm widerfährt, sondern er bekommt eine weitere Sicht. Er schreibt weiter, mein Herz war verbittert, mir bohrte der Schmerz in den Nieren. Ich war töricht und ohne Verstand, war wie ein Stück Vieh vor dir. Und dann kommt plötzlich die Sicht auf die Ewigkeit. Er sagt, ich aber bleibe immer bei dir. Du hältst mich an meiner Rechten. Das ist eine Verheißung, die wir haben, die jetzt gilt, hier und heute, auf jeden Fall. Gott sagt zu dir, ich bin immer bei dir und ich halte dich bei deiner Rechten. Ich bin jetzt da. Weiter sagt Asaf, du leitest mich nach deinem Ratschluss und nimmst mich am Ende in Herrlichkeit auf. Er sagt, meine Situation ist ziemlich bescheiden, und mir könnte schlecht werden davon, weil es gefällt mir nicht. Ich bin gequält und gezüchtigt Tag für Tag. Aber er sagt, du leitest mich nach deinem Ratschluss. Ich vertraue dir, Gott. Ich vertraue dir, dass das, was du tust in meinem Leben, dass das der richtige Weg ist. Und er weitet seine Sicht nach vorne. Er sagt, und später nimmst du mich in Herrlichkeit auf. Du nimmst mich am Ende auf. In Herrlichkeit, was heißt, ich werd ein Leben in Fülle haben, in Ewigkeit. In Römer 8, 29 lesen wir, schon vor aller Zeit hat Gott die Entscheidung getroffen, dass sie ihm gehören sollen. Das sind die Gläubigen, die gläubig werden. Schon vor aller Zeit hat Gott die Entscheidung getroffen, dass sie ihm gehören sollen. Und weil Gott sie für dieses Ziel bestimmt hat, hat er sie auch berufen. Und weil er sie berufen hat, hat er sie auch für gerecht erklärt. Und weil er sie für gerecht erklärt hat, hat er ihnen auch Anteil an seiner Herrlichkeit gegeben. Hier ist eine feste Zusage. Gott hat sich entschieden, dich zu erretten. Er hat Ja zu dir gesagt. Und das ist eine feste Zusage, die du hast. Die hast du heute, die hast du morgen und du wirst in Ewigkeit bei ihm sein. Das ist was, was du brauchst in deinem Leben. Das ist eine Sicherheit, die dir niemand nehmen kann. Asaf beginnt, Gottes Führung in seinem Leben zu vertrauen. Und in dem Moment hat sich noch nichts an seiner Situation verändert. Sein Blickwinkel hat sich geändert. Das ist das Einzige, was sich verändert hat. Und plötzlich kommt Ruhe in sein Herz. Plötzlich kommt Frieden. Und er kann diese Verse sagen zu Gott. Er kann sagen, du leitest mich nach deinem Ratschluss und nimmst mich am Ende auf in Herrlichkeit. Er hat einen Blick auf die Ewigkeit bekommen. Und ich habe schon manchmal über diesen Blick mit Leuten geredet und ein Argument, das einfach sehr oft kommt und das ich verstehen kann und das ich auch schon durchlebt habe, ist der Gedanke, okay, wenn das so ist, wenn ich in meinem Leben keinen Anspruch auf Gesundheit habe, wenn ich nicht die feste Zusage auf frei von Traurigkeit, frei von Schmerzen, frei von Leid habe, dann will ich aber am besten gleich sterben. Dann lohnt sich das Leben für mich nicht. Dann ist das Leben für mich nicht lebenswert. Und ich kann das verstehen. Vielleicht bist du in der Situation, dass du eine Krankheit hast und die plagt dich Tag für Tag. Und du sagst, das raubt mir jede Kraft und die Schmerzen sind da. Für was lebe ich überhaupt noch? Wenn ich keine Zusage habe, dass Gott mir diese Krankheit in diesem Leben nehmen wird, dann ist mir das zu heavy, dann will ich lieber sterben. Oder vielleicht bist du in einer Situation, in deiner Familie, läuft alles drunter und drüber und es ist einfach nicht schön. Ihr habt eine zerbrochene Familie, Ehe, was weiß ich, Probleme mit den Kindern. Und du sagst, wenn ich keine Zusage von Gott habe, dass ich dieses Leid von mir nehmen wird, dass er dieses Leid von mir nehmen wird, so ist das Leben nicht lebenswert. Und ich kann diesen Gedankengang absolut nachvollziehen und ich habe diese Gedanken auch schon oft gedacht und gefühlt. Aber es gibt zwei Punkte, die uns eigentlich in eine andere Richtung bringen sollten. Das ist zum einen, dein Leben hier auf der Erde ist nicht sinnlos. Dein Leben hier auf der Erde macht einen Sinn und du hast eine Aufgabe. Philipper 1 steht, denn der Inhalt meines Lebens ist Christus, das schreibt Paulus, und deshalb ist Sterben für mich ein Gewinn. Also Paulus hat erkannt, der eine Euro, der ist nicht so wertvoll wie die Millionen. Der Inhalt meines Lebens ist Christus und ich werde später bei ihm in Vollkommenheit sein, also Sterben ist für mich Gewinn. Andererseits, sagt er, kann ich, solange ich noch hier auf der Erde lebe, eine Arbeit tun, die Früchte trägt. Daher weiß ich nicht, was ich vorziehen soll. Ich bin hin und her gerissen. Am liebsten würde ich das irdische Leben hinter mir lassen und bei Christus sein. Das wäre bei weitem das Beste. Doch ihr braucht mich noch. Und deshalb, davon bin ich überzeugt, ist es wichtiger, dass ich weiterhin hier auf der Erde bleibe. Paulus hat erkannt, Gott hat mir einen Sinn im Leben gegeben. Und ich möchte dir heute Morgen Mut machen und sagen, wenn du glaubst, warum bin ich überhaupt hier? Meine einzige Hoffnung war meine Heilung. Meine einzige Hoffnung war, dass ich irgendwann einen Partner bekomme, dann kann ich dir sagen, Gott hat einen Plan mit deinem Leben. Und es ist nicht unwichtig, ob du da bist oder nicht, sondern dein Leben macht einen Sinn, dein Leben macht einen Unterschied. Und wir sind auf dich angewiesen, wir sind eine Gemeinde, wir sind ein Körper. Und es macht sehr wohl einen Unterschied, ob dieser Körper ein Bein hat oder aber kein Bein hat. Denn wenn dieses Bein fehlt, dann humpelt der gewaltig. Also du machst einen Unterschied, du bist ein Teil im Ganzen. Das ist ein Argument und ein Grund, warum du heute nicht sterben solltest, weil ich brauche dich noch. Wir brauchen dich. Gott hat einen Plan mit dir. Und der zweite Punkt ist, der Grund, warum dieses dann will ich aber gleich sterben kommt, ist, glaube ich, eine ganz tiefe Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit, die sich in diesem Moment breit macht. Vielleicht sagst du in dem Moment, wenn ich krank bin, dann ist das Leben für mich nicht lebenswert. Oder wenn ich nicht Vater und Mutter sein kann irgendwann mal, dann macht das Leben für mich keinen Sinn, dann ist das Leben nicht lebenswert für mich. Oder wenn ich mein Studium nicht abschließen kann, dann ist das Leben für mich nicht lebenswert. Ich habe nicht den Bildungsrang erreicht, den ich mir gewünscht habe und den ich als notwendig empfinde. Oder vielleicht sagst du, wenn ich keinen Partner habe, wenn ich diesen Ehemann, diese Ehefrau nicht finde, dann ist das Leben für mich nicht lebenswert. Und ich kann das so gut nachvollziehen. Ich war auch schon in der Situation, dass ich gedacht habe, okay, mittlerweile bin ich 30 und ich bin nicht verheiratet. Und bei jedem kommt irgendwann der Moment, wo er sich denkt, okay, vielleicht kommt da niemand. Mein Gott hat mir nicht versprochen in seinem Wort, dass da irgendwann der Ehemann kommt. Gott hat dir nicht versprochen, dass da irgendwann die Ehefrau kommt. Und das hat schon dazu geführt, dass es sich in mir zusammengezogen hat und ich gedacht habe, aber ein Leben ohne Partner, Gott wirklich? Wirklich? Und ich habe mir gewünscht, dass er mir diese Zusage macht, aber hat sie mir nicht gemacht. Und der eigentliche Gedanke dahinter ist doch, wenn ich dies oder jenes nicht habe, wenn ich diesen Partner, dieses Studium, wenn ich keine Mutter bin, wenn ich kein Vater bin, dann bin ich dazu verdammt, unglücklich zu sein. Der Gedanke ist doch, wenn ich das nicht habe, dann kann ich nicht glücklich sein. Wenn ich das nicht habe, dann fehlt mir was. Wenn ich das nicht habe, dann erlebe ich einen Mangel, mit dem ich nicht leben kann. Also das Argument, dann will ich lieber sterben, möchte ich entkräftigen, denn du hast einen Sinn in deinem Leben. Und zweitens, das ist die Antwort auf den zweiten Punkt, Gott schenkt dir Freude, unabhängig der Situation, in der du dich befindest. Egal, wie stark dich deine Krankheit beutelt, egal, wie alleine du dich fühlst, egal, wie sehr du dir diesen Bildungsabschluss wünschst, Gott schenkt dir Freude in jeder Situation, denn er ist die Quelle der Freude. Die Angst ist, ich will sterben, weil ich bin dazu verdammt, unglücklich zu leben. Ich bin dazu verdammt, kein Glück zu finden auf der Erde. Aber Gott sagt, du bist nicht dazu verdammt, unglücklich zu sein in deinem Leben hier auf der Erde, sondern ich schenke dir ein glückliches Leben hier auf dieser Erde. Und hier ist die Frage nach dem Schlüssel. Wie kann ich dieses glückliche Leben leben? Wie kann ich diesen Schlüssel ergreifen? Nächster Punkt. Wie kann ich an den Punkt kommen, dass ich mich in jeder Situation freue, dass mir Dinge, ob sie da sind oder nicht, mir nichts mehr rauben an meiner Freude? Also Asaf, haben wir gelesen, kommt in Gottes Gegenwart. Das ist der Punkt, wo sich seine Sichtweise wendet, wo er eine Ewigkeitsperspektive bekommt. Und dann schreibt er weiter. Plötzlich schreibt er, was habe ich im Himmel außer dir? Neben dir erfreut mich nichts auf der Erde. Auch wenn mein Leib und mein Herz verschmachten, Gott ist der Fels meines Herzens und mein Anteil auf ewig. Ja, wer dir fern ist, geht zugrunde. Du vernichtest alle, die dich treulos verlassen. Ich aber... Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Ich setze auf Gott, den Herrn, mein Vertrauen. Ich will all deine Taten verkündigen. Asaf sagt plötzlich und er erkennt, Gott nahe zu sein, das ist mein Glück. Er sagt nicht, wenn ich mich Gott nahe, dann gibt Gott mir die Dinge, die mich glücklich machen. Nämlich ein gesundes Leben, genügend finanzielle Mittel, eine Familie, was auch immer das sein kann. Alles auch gute Dinge, die schön sind zu haben. Aber er sagt nicht, Gott gibt mir die Dinge, die ich brauche, wenn ich mich ihm nahe, sondern Asaf sagt, Gott nah zu sein, das ist mein Glück. Paulus bezeichnet sich und seine Brüder als die Traurigen, aber allezeit fröhlich. Als die Armen, aber die doch viel reich machen. Als die nichts haben und doch alles haben. John Eliot schreibt, der ist kein Narr, der gibt, was er nicht halten kann, um das zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Der ist kein Narr, der diesen einen Euro, den er nicht festhalten kann, hergibt, um die Millionen zu bekommen, die Gott ihm gibt, die er nicht mehr verlieren kann. Ein bisschen blöd, dass das Beispiel mit Geld ist, aber so überträgt sich's besser. Spurgeon schreibt, wenn du alle Annehmlichkeiten des Lebens haben könntest, aber deinen Retter dabei verlierst, wärst du ein armseliges Wesen. Wenn du aber Christus dein Eigen nennst, wird dir selbst der Kerker, in dem du verrottest, zum Paradies. Das ist sehr krass. Wenn du Christus dein Eigen nennst, wird dir selbst der Kerker, in dem du verrottest, zum Paradies. Und das geht nur, wenn Jesus all mein Glück ist, weil da habe ich nichts mehr. Das geht nur, wenn Jesus, wenn Gott all mein Glück ist. Wir müssen begreifen, was die Realität ist. Die Sache ist die, dieses Bild mit dem Euro und den Millionen ist nicht nur einfach irgendein Satz oder irgendein Beispiel oder irgendwas, sondern das ist die Realität. Das ist tatsächlich so unser Leben. Ja, es sind 80 Jahre, aber es ist wirklich nichts im Vergleich zum Rest. Und es ist nicht nur einfach ein hübscher Satz oder irgendwelche Worte, sondern es ist tatsächlich so. Ich weiß nicht, geht's euch auch so, dass ich mir manchmal bewusst machen muss, dass das, was ich glaube, tatsächlich auch das ist, was ich glaube, dass ich das überhaupt nicht verstehe, weil diese 80, 90 Jahre so real sind. Sie wirken so real und sie sind real, aber danach kommt noch eine unglaublich viel längere Ewigkeit an Realität, die wir komplett ausgrenzen. Und ich muss verstehen, du musst verstehen, dass es tatsächlich real ist, dass da noch viel Besseres danach kommt und dass die Zeit hier auf der Welt nicht ins Gewicht fällt im Vergleich zu dem, was noch kommt. Such dein Glück. Ich darf mein Glück nicht suchen in den Dingen, von denen ich glaube, dass sie mich glücklich machen, sondern in Gott. Und jeder von uns, du und ich ringe tagtäglich damit, ich habe ständig Dinge, mit denen ich versuche, mich glücklich zu machen. Ob das eine gute Serie ist, mit der ich denke, oh, das tut mir jetzt gut, oder ob das ein leckeres Essen ist, ob das der Gedanke ist, ich brauche einen Partner, was auch immer es ist. Wir ringen tagtäglich in diesem Hin und Her, dass wir uns füllen mit Dingen und versuchen glücklich zu machen, die uns genommen werden können, wir aber eigentlich wissen, dass Gott derjenige ist, der uns glücklich macht. Und das ist ein ganz normales Ringen. Wie öffnen wir die Tür, in die wir hinein wollen? Die Tür zum Glück, nenne ich sie jetzt mal. Und Asaf hat den richtigen Weg gewählt. Er ist in Gottes Gegenwart gekommen. Er hat sich Gott genaht. Wir haben eine feste Zusage. Das ist, steht in Jakobus 4,8. Da heißt es, naht euch zu Gott, so naht er sich euch. Wenn du ringst mit den Dingen, die dich füllen wollen von dieser Erde, das ist ganz normal, wir sind Menschen, dann versuch nicht zwanghaft alles von dir zu reißen und ich mach's jetzt besser und ich krieg's hin, ich werd Asket, ich gehe in die Wüste und dann wird mich nichts mehr ablenken und dann werd ich das schon gut machen. Cool, wenn du so willensstark bist, aber was dich wirklich frei machen kann und was dir den Blick auf Gott gibt, ist, wenn du in seine Gegenwart kommst. Fahr nicht in die Wüste, um es selbst in die Hand zu nehmen, sondern nimm dir Zeit, Gott zu begegnen. Nimm dir Zeit, auf ihn zu hören. Setz dir Zeiten zur Seite, wo du ihm begegnest, wo du in seine Gegenwart kommst, wo du sein Wort liest, wo du ihm Lieder singst, wo er dir Lieder singt. Nimm dir Zeit, ihm zu begegnen. Und in seiner Gegenwart schauen wir auf ihn, wir erkennen, wie er ist. Und je mehr wir erkennen, wie er ist, desto weniger interessieren uns die anderen Dinge. Desto unwichtiger wird der Job, desto unwichtiger wird es, jetzt die Gesundheit zu bekommen, die man gerne hätte. Es ist gut, um Gesundheit zu beten und wir dürfen Gott bitten. Und wie gesagt, er schenkt uns es oft. Aber je mehr du in Gottes Gegenwart kommst, desto mehr weißt du es zu schätzen und desto mehr erkennst du diesen Schatz, der dir gegeben wird. Seine Gegenwart verändert uns. Und seine Gegenwart macht uns frei von den Wünschen, die wir glauben, haben zu müssen. Und wir erkennen, dass er das Einzige ist, wonach wir uns sehnen. Und deshalb heute Morgen mein Aufruf an dich und an mich, entscheide dich. Wenn du heute Morgen hier bist und du kennst Jesus nicht und du sagst, Nichts soll mir wertvoll sein, nur Gott. Wie bitte? Kann ich verstehen. Aber wenn du ihn noch nicht kennst, wenn du noch in diesem Flugzeug drin sitzt, das abstürzt und du keine Rettung erwarten kannst, dann kann ich dir heute Morgen sagen, Gott hat Jesus seinen Sohn gegeben, dass er für dich und deine Schuld stirbt, damit du nicht den Tod erleben musst, den er erlebt hat für dich, damit du den Weg zu Gott freigemacht bekommen hast, damit du die Ewigkeit in Gottes Gegenwart erleben kannst und nicht getrennt von ihm. Wenn du heute Morgen hier bist und Gott nicht kennst, Jesus nicht kennst, aber dich sehnst nach dieser Beziehung zu ihm, dann möchte ich dich auffordern, komm heute Morgen zu ihm im Gebet, nimm dieses Geschenk an, sag danke Gott, dass du deinen Sohn für mich gegeben hast und fang ein Leben an im Vertrauen auf ihn. Lass Jesus deinen größten Schatz werden, lass Jesus deinen Retter werden. Wenn du heute Morgen hier bist und du kennst Jesus schon, du hast Jesus als deinen Herrn und Erlöser angenommen, dann stehst du auch vor einer Wahl und vor Entscheidungsmöglichkeiten. Du kannst dich entscheiden, so zu bleiben, wie Asaf es am Anfang war, mit dem Blick auf dein Leben und zu sehen, dass es nicht so ist, wie du es dir eigentlich gewünscht hattest. Du kannst dich entscheiden, zu sagen, wie Asaf, was er rückwirkend sagt über sein Leben, mein Herz war verbittert, mir bohrte der Schmerz in den Nieren. Du kannst sagen, ich möchte den Blick nicht abwenden, ich möchte den Schritt nicht zurückgehen. Ich bleibe verbittert. Und ich sehe es nicht ein, warum mein Leben hier auf dieser Welt nicht annehmlich sein sollte. Du kannst dich entscheiden, den Blick auf den Euro zu richten. Du kannst dich aber auch entscheiden, den Schritt zurückzugehen und zu sagen, okay Gott, du bist noch nicht alles für mich. Das muss ich heute Morgen sagen. Jesus ist noch, er stellt mich noch nicht so zufrieden, wie er es eigentlich tun sollte. Er ist noch nicht dieser Schatz für mich, ich habe ihn noch nicht erkannt als diesen Schatz, den er tatsächlich ist. Die Realität ist noch nicht bei mir angekommen, dass Gott alles für mich ist und dass ich sonst nichts brauche. Aber du kannst heute Morgen dich entscheiden, einen Schritt auf Gott zuzugehen, zu sagen, ja Gott, bitte gib mir den Blick für diese Realität. Bitte lass mich sehen, wie es wirklich ist. Gib mir einen Blick für die Ewigkeit und lass mich erkennen, wie gütig du bist. Lass mich erkennen, dass ich mich freuen kann in jeder Situation, weil du da bist. Sei du dieser wertvolle Schatz in meinem Leben, den du tatsächlich darstellst. Deshalb heute Morgen, wir haben jetzt noch eine Lobpreiszeit. Die Hausgruppenleiter, es wäre toll, wenn da ein paar an den Rand gehen. Es gibt die Möglichkeit zu beten. Wenn du möchtest, dann bekenne doch, dass du versucht hast, dein Glück in anderen Dingen zu finden. Komm vor Gott, so wie du bist. Und wenn er dich heute Morgen angesprochen hat, wenn dir was wichtig geworden ist, du erkannt hast, ja, da habe ich nach etwas gesucht, da habe ich nach Dingen gesucht, aber nicht nach dem Schöpfer der Dinge. Da habe ich mich auf Dinge ausgerichtet, die mich nicht glücklich machen können, die mir genommen werden können, nicht nach demjenigen, der mir nicht genommen werden kann. Dann komm heute Morgen vor Gott und bekenne ihm das. Und bitte ihn, dass er deinen Blick weitermacht und dass er dir einen Blick für die Realität gibt, einen Blick für die Ewigkeit. Und wenn du möchtest, dann bete gemeinsam mit Asaf. Was habe ich im Himmel außer dir? Neben dir erfreut mich nichts auf der Erde. Auch wenn mein Leib und mein Herz verschmachten, Gott ist der Fels meines Herzens und mein Anteil auf ewig. Ich aber, Gott nah zu sein, ist mein Glück. Ich setze auf Gott, den Herrn, mein Vertrauen. Ich will all deine Taten verkünden. Und dieses Gebet kann eine Bitte sein. Wenn du heute Morgen nicht an dem Punkt bist, wo du plötzlich erkannt hast, ja Gott, genau so ist es, das schreit aus meinem Herzen, dann kann es eine Bitte sein. Du kannst vor Gott kommen und sagen, Gott, ich fühle es nicht und ich weiß, dass das die Wahrheit ist. So sollte es eigentlich sein. Bitte führ mich an den Punkt und lass es mein Gebet werden. Oder vielleicht bist du heute Morgen in der Situation, vielleicht ist dir gerade alles genommen worden und du merkst, ich konnte es wirklich nicht halten. Und du hast erkannt und kannst voller Überzeugung beten, wen habe ich im Himmel außer dir? Und nichts habe ich auf der Erde. Und ich möchte dich auffordern, diese Lobpreiszeit zu nutzen, ins Gebet zu gehen, für dich alleine oder mit den Hausgruppenleitern zusammen und dich diesem Gott zu nahen, der sagt, wer sich mir naht, dem nahe ich mich. Und dem wollen wir heute Morgen begegnen. Gott, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass wir eine feste Zusage haben, dass du da bist, ob wir dich spüren oder nicht spüren. Dass es nicht abhängig ist von unseren Gefühlen und wie wir performen, sondern Gott, ich danke dir, dass du unsere rechte Hand gefasst hast und uns leitest nach deinem Ratschluss. Ich danke dir, dass wir auf dich fest vertrauen können. Ich danke dir, dass wir all unser Vertrauen auf dich setzen dürfen und dass du uns gut führst, Gott. Und wir danken dir für deine Gegenwart hier an diesem Ort und wir wollen dir heute Morgen begegnen und erleben, wie du uns veränderst.